HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Mit Barbara Piroth. Guten Abend.
Hässliche Affen mit dicken Eiern. Böse und dumm für ihre sprachliche Ausdrucksweise und ihre Unfähigkeit, sich anzupassen.
Es gibt bei Künstlern, glaube ich, auch oft eine Trotzreaktion gegen eine politische Korrektness. Garantiert auch bei mir.
Ich ficke, du fickst, er fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken. Warum fickt er nicht mit dir?
Ihr seid Punks, trotzdem weiß ich vom Punkrock mehr als ihr.
Hallo?
Ja, schönen guten Tag, das Augenring Hotel, Frau Radloff.
Ja, schönen Nachmittag. Arsch auf Ficken, scheiß Drecksau. Wir würden gern einen Urlaub planen. Mhm. Sau Drecksau.
Es ist im Grunde für mich doch auch so eine gewisse Trotzreaktion auf den ganzen öffentlichen Diskurs.
Spätestens jetzt wissen Sie, was alles in diesem neuen dritten Roman von Oskar Röhler steckt. Er heißt Selbstverfickung.
Ihr Schrauber! Ihr Gaulner! Ihr Schrauber! Ihr Schrauber! Ihr Gaulner!
Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei.
Ganz kurz noch, sind Sie auf diesen Titel gekommen, Selbstverfickung?
Selbstverständlich.
Fickt euch!
Keine anständige Kulturparty ohne unanständiges Benehmen. Eine oder einer muss die Gäste als verlogene Spießer beleidigen, ihre teuren Sachen voll kleckern, auf den Teppich speien und mit einem Fluch hinaus stolpern. Ihr seid alle Widerlinge und ich bin der Allergrößte. Diesen wichtigen Job hat zuletzt wieder einmal Oskar Röhler erledigt. Selbstverfickung heißt das Buch des Filmemachers und Autors. Ein einziger Wutanfall, wie eine Kritikerin anerkennend feststellte. Der Erzähler schreibt oder schreit sich den Ekel aus dem Herzen. Zum Beispiel über die mittelmäßige, feige und politisch selbstgefällige deutsche Filmszene. Sich selbst stellt er übrigens als die ekelhafteste Figur mitten hinein ins Grauen. Mit rassistischen Tiraden, endlosen Schilderungen von Bordellbesuchen und angewiderten Kommentaren zur eigenen Mittelmäßigkeit und Feigheit. Ist das eine Art Katharsis? Runter mit der sowieso dünnen Zivilisationsschicht und hemmungslos drauf losgesaut, damit wir uns danach besser fühlen, ein heilendes Fieber. Es scheint doch so zu sein, dass eine Kultur besser hält, wenn jemand von Zeit zu Zeit wütend gegen ihre Grundpfeiler tritt. Und es geht ja auch nicht nur ums Wüten und schlimme Worte sagen. Der literarische Tobsuchtsanfall sollte auch irgendwie hitzig und witzig und treffend sein und die Reaktion nachher nicht nur hihi, er hat Selbstverfickung gesagt, sondern irgendwie hat er doch recht. Sie hören HR2 der Tag, Selbstverfickung, das Kulturett-Syndrom, radikal und maßlos jedenfalls ist es das Buch und sein Verfasser und dessen Filme ebenfalls, so Ulrich Sonnenschein.
Wie ein Tiefschlag für die behäbige deutsche Filmlandschaft war Oskar Röhlers erster Langfilm Silvester Countdown. Ein Paar, modernisierte Romeo und Julia des 20. Jahrhunderts, ist glücklich, denn beide haben Sex ohne Ende, ohne Sprache, ohne Bewusstsein und ohne Reflexion. Ein Motiv, das sich vielfach in den Filmen von Oskar Röhler wiederholen soll.
Ficky, Ficky, was denn sonst?
Hast du schon Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt?
Geschlechtsverkehr ist eine sehr schöne Sache. Und je natürlicher ihr damit umgeht, desto mehr Freude werdet ihr am Körper des anderen haben.
Ich will ficken und Drogen nehmen!
Sex ist aber nur die sichtbare Seite eines großen Defizits. In Lulu und Jim, der alte Affe Angst und selbst in solchen, die auf der Textgrundlage eines anderen beruhen, wie Michel Houellebecqs Elementarteilchen, die Figuren in den Filmen von Oskar Röhler suchen nur eins, Liebe.
Ich liebe dich nicht mehr.
Ich liebe dich. Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Zwischen diesen beiden Polen, verfügbarer Sex und einem Mangel an Liebe, wird eine widersprüchliche Existenz durchbuchstabiert, die in vielem dem eigenen Leben Oskar Röhlers ähnelt. Das beginnt mit der Sehnsucht nach der Mutterliebe. In Die Unberührbare hat er seine Mutter, die Schriftstellerin Gisela Elsner, porträtiert. Gleichermaßen Bild der Sehnsucht ist der Film aber auch eine frühe Abrechnung mit der Existenz der linken Bohemians, die viel reden und wenig tun und mit dem Leben nicht klarkommen.
Na, mein Kind, kannst deinem Schicksal danken, dass du mich zur Mutter hast?
Ich habe mir von meiner Mutter einen runtergeholt.
1992 nahm sich Gisela Elsner das Leben. Im Leben von Oskar Röhler spielte sie nur eine kurze Rolle. Ab dem vierten Lebensjahr wuchs er bei seinen Großeltern auf, nach der Trennung der Eltern dann bei seinem Vater, dem Übersetzer und Schriftsteller Klaus Röhler in Darmstadt. Dort ging die Prominenz der Frankfurter Schule und der 68er ganz allgemein ein und aus. Für den kleinen Oscar allerdings war das kein Abenteuerspielplatz.
Jeder Fernsehsendung sitzt im Moment so ein Depp, der behauptet, das Kind missbraucht worden zu sein. Vom Pfarrer, vom Vater, vom Lehrer, möglichst noch vom eigenen Schäferhund.
Scheiß Hippies, verdammtes Gesochse.
Hier gründen viele Motive seiner ausdrücklich unpolitischen Gesellschaftskritik. Allen voran in Agnes und seine Brüder bis hin zu dem grandiosen 80er-Jahre-Film Tötet die Hippies, es lebe der Punk.
Tötet die Hippies, es lebe der Punk!
Selbst wenn er in seinen Romanen Herkunft, mein Leben als Affenarsch oder als letzter Selbstverfickung viel deutlicher aus dem eigenen Leben schöpft, bleiben die persönlichen Motive auch für seine Filme bestimmend. Über 20 Jahre hinweg entstand das sehr eigene Röhlersche Filmkunstwerk, das nie langweilig war, aber eben auch immer maßlos und von irren Ängsten und Obsessionen getrieben.
Irgendwann wird deine Trotzphase schon vorbeigehen.
Das große Publikum aber blieb aus. Selbst als er sich historischen Themen zuwandte und die Entstehungsgeschichte von Jud Süß auf die Leinwand brachte.
Da kommt der Teufel zum Schauspieler, ja, also mein Freund. Du kannst alles von mir haben. Große Rollen, große Häuser. Aber du musst mir deine Seele verkaufen. Ja, so der Schauspieler, ja. Aber wo ist der Haken?
Mit dem Film sei er fertig, hieß es zuletzt von dem in seinen Aussagen sehr wechselhaften Regisseur Oskar Röhler. Die finale Abrechnung mit dem Filmgeschäft liest man in Selbstverfickung.
Die wichsen hier wie die Weltmeister, Mann. Ich komme kaum nach. Das ist nichts für mich. Ich bin Künstler, Mann.
Ich habe einfach keine Lust mehr zu wichsen. Ich bin bald 40.
Und nun wollen wir doch mal reinhören in eine Passage aus Selbstverfickung. Der Roman steigt ganz hoch ein mit einem Verweis auf Kafka und gleich darauf mit einem auf Thomas Mann.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, stellte er fest, dass er nicht mehr linksliberal war. Und das war in dieser Gesellschaft schlimmer, als sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt zu haben. Aschenbach musste noch bis nach Venedig, um die endgültige Wahrheit über sich herauszufinden. Gregor brauchte nur bis zu seinem Kühlschrank zu gehen, wo sich die gesammelten Schlaftablettenvorräte befanden. 10 Packungen à 20 Tabletten Zopiklon 7,5 Milligramm. Er hatte sie sich unter verschiedenen Vorwänden bei diversen Ärzten beschafft. Meist hatte er gesagt, er müsse eine Werbung in Wien drehen und bräuchte sie, um zu schlafen. Dabei verachtete er die Werbung mehr als alles andere auf der Welt. Er würde nie eine Werbung drehen. Mit den Tabletten wollte er sich eines Tages umbringen. Das war eine Lösung, bei der man wenigstens kein Bein verlor, weil man sich vor die U-Bahn warf. Die Sache war einfach. Er war mittlerweile fast 60 und spürte bei allem, was war und nicht mehr war, dass er es nicht noch einmal schaffen würde, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Er hatte auch sonst nicht allzu viel Ähnlichkeit mit Aschenbach. Weder war er geadelt worden, noch hatte man seine Texte in den Deutschunterricht aufgenommen. Er hatte sich wahrlich auch nicht zu solch geistigen Höhen aufgeschwungen wie Aschenbach oder gar ein neues Menschenbild entworfen. Er war auf dem Teppich geblieben. Er glaubte nicht an das Gute im Menschen. Mein Leben ist schwer, dachte Gregor. Ich habe nur, was in meinem Kopf und auf meinem Bankkonto ist. Früher war mein Kopf voll und mein Bankkonto leer. Heute ist es umgekehrt. Das macht die Sache nicht einfacher.
Ein Ausschnitt aus Oskar Röhlers Roman Selbstverfickung. Wir lernen dann im Verlauf einen abgehalfterten Regisseur Ende 50 kennen. Völlig kaputt, der Protagonist ein wütender weißer Mann, der durch Berlin streift und Rückschau auf sein Leben hält. Nur Leere findet, die er abwechselnd durch Puffbesuche und Shoppingtrips aber auch nicht übertüncht bekommt. Ein wirklich unangenehmer Mensch, der auf alles spuckt und kübelt, übertrieben unangenehm. David Steinitz hat den Roman für die Süddeutsche Zeitung rezensiert. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, beginnen wir mal mit dem Titel, ein krasser Titel, Selbstverfickung. Was ist damit eigentlich gemeint?
Selbstverfickung, würde ich sagen, ist fast schon ein literarisches Genre in diesem Fall. Es steht zwar ganz klein auf dem Buchcover nochmal Roman drauf, das würde ich allerdings einfach mal als sympathische Lüge abtun. Das ganze Buch ist schon als Pamphlet angelegt und Selbstverfickung, würde ich in dem Fall sagen, ist einfach ein Synonym für Pamphlet. Wir lauschen hauptsächlich dem inneren Monolog einer sehr wütenden Figur, eben dieses alten Regisseurs Gregor Samsa, der von seiner Selbstverfickung in seinem Leben und in seiner Arbeit in der Filmindustrie in Deutschland berichtet.
Sie schreiben, Oskar Röhler ist ein ganz großer Komiker, also alles nur ein Witz?
Nein, es ist auf keinen Fall alles nur ein Witz, aber ich würde sagen, dass Oskar Röhler wie alle großen Komiker seine Komik sehr ernst nimmt. Also die Komik, die gut gelingt im Kino gerade, er ist ja ursprünglich Kinoregisseur, bevor er mit Romanen angefangen hat, changiert er immer sehr nah am Abgrund, gerade auch so der klassische Slapstick und das ist etwas, womit Röhler im Kino schon sehr viel experimentiert hat und jetzt eben sehr stark auch in diesem Buch.
Wo verläuft denn da die Grenze zwischen lustig machen und verletzen?
Verletzen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also wenn, ist es, glaube ich, vor allem auch eine Selbstverletzung, weil es bekommen zwar ziemlich viele Leute ihr Fett weg in diesem Buch. Es werden ja irgendwie viele Leute parodiert, deren Name nicht genannt wird. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, ist klar, dass irgendwie Bernd Eichinger mal aufploppt, Til Schweiger mal aufploppt. Aber das größte Fett bekommt eigentlich die Hauptfigur selber weg, denn er macht sich natürlich auch über sich selber lustig. Er nennt sich einen staatlich subventionierten Filmbeamten. Und deswegen ist es, wenn, glaube ich, eher eine Selbstverletzung und keine Verletzung von anderen Leuten. Und dadurch, dass das gegen ihn selber gerichtet ist, tut er da, glaube ich, auch keinem so richtig weh.
Aber er knüpft sich da auch so ziemlich jeden vor aus dem gesamten Berliner Straßenbild, der ihm über den Weg läuft. Das sind ja nicht nur diese wenig wagenden Establishment-Filmszenen-Typen, sondern da sind dann auch der Flaschensammler oder das Sicherheitspersonal vom KDW oder der schwule Verkäufer im Möbelgeschäft. Konnten Sie denn diese ganze Raserei beim Lesen gut aushalten?
Doch, ich fand das eigentlich sehr vergnüglich. Das ist eine Raserei, die Röhler ja immer hat. Also Röhlers Filme sind manchmal sehr gelungen, sie sind manchmal auch überhaupt nicht gelungen, aber sie haben immer einen sehr intensiven Pulsschlag und das ist auch bei seinen Büchern so. Das ist jetzt sein drittes Buch und selbst in manchen Momenten, wo man denkt, es ist irgendwie ein bisschen zu weit, hat es trotzdem irgendwie so eine Bewegung und eine Wut, die in ganz vielen deutschen Kunstwerken eben fehlt, wo immer nur Mittelmäßigkeit im Mittelpunkt steht. Das ist auch was, was er selber anprangert und deswegen finde ich nicht, dass das irgendwie übertrieben ist oder zu stark im Vordergrund steht.
Die wohlmeinenden und die begeisterten Kritiker haben geschrieben, ein notwendiges Buch, ein herausforderndes Buch, das sich die Moraldoktrin vorknöpft, endlich, wunderbar. Die schärfsten Kritiker allerdings finden, das ist ein einziges Getröte. Röhler greife bewusst in den Giftschrank, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was glauben Sie, wie viel gezielte Provokation steckt da drin?
Ich glaube nicht, dass Röhler jemand ist, der das sehr gezielt macht, sondern dass er eher ein Bauchmensch ist. Also das hat man, das Gefühl hat man, wenn man ihn interviewt, das Gefühl hat man auch, wenn man seine Werke sieht. Und er hatte das Linksliberale, hat er immer sehr stark kritisiert. Das kommt ja auch so ein bisschen aus seinem Elternhaushalt. Und deswegen glaube ich eher, dass er das aus so einem Bauchgefühl rausgeschrieben hat und irgendwie sich mal angefangen hat, so einen inneren Monolog zu schildern und den natürlich dann irgendwie auch über die deutsche Filmbranche hinaus in so einen Alltag von so einer Figur, die ja nicht nur autobiografisch, sondern auch ein bisschen fiktiv ist, fortgesetzt hat.
Fiktiv, sagen Sie, natürlich ist klar, die Frage nach Autor und Werk ist so alt wie die Literatur, aber dass man sich im eigenen Leben dann doch irgendwie am meisten zu Hause fühlt, das liegt ja genauso auf der Hand. In dem Roman sind so viele Selbstbezüge, dass man sich beim Lesen dann schon die Frage stellt, wie viel Oskar Röhler steckt da in Gregor Samsa?
Ich würde mal sagen, es ist keine Autobiografie, aber es ist auch nicht keine Autobiografie. Also man kann natürlich einige Sachen schon entdecken. Seine Karriere ist ein bisschen deckungsgleich mit der von diesem Gregor Samsa. Er ist von einem so großen Publikumshit die Rede. Da ist natürlich sein Film Die Unberührbare gemeint, in der er seine Mutter porträtiert hat. Da liest man schon Parallelen, aber je mehr das Buch dann zu diesem Endpunkt, zu diesem quasi inneren Amoklauf der Figur kommt, desto mehr entfernt er sich, glaube ich, da auch von sich selber.
Nun kann eine Selbstverfickung ja ziemlich ratlos, vielleicht auch angewidert zurücklassen, diese ewigen Bordellbesuche, keine Erleichterung, keine echte Befriedigung, nirgends kein Sinn, kein Ziel. Was ist das, auch ein Gesellschaftsbefund?
Ein Gesellschaftsbefund würde ich vielleicht nicht, gar nicht unbedingt sagen. Es ist mehr irgendwie so eine Verweigerung von dem, was er anprangert. Er wirft in dem Film ja gerade der deutschen Filmindustrie diese Monotonie vor, immer die gleichen Drehbuchseminare, die die Leute benutzen, um ihre Werke zu erzählen. Und da ist es natürlich ganz konsequent, dass er sich der klassischen Dramaturgie, gerade auch der Kino- und Romandramaturgie, komplett verweigert, indem er in diesem Monolog auf Monotonie setzt und das immer wieder wiederholt und damit den Leser natürlich auch penetriert. Das kann man irgendwie als nervig empfinden, man kann es aber auch wirklich einfach mal als Abwechslung von den gängigen Genres empfinden.
Eine Filmindustrie, auf die er draufhaut, von der er aber auch profitiert hat. Er hat den Deutschen Filmpreis gewonnen, Fördergelder erhalten. Wenn er jetzt so draufhaut, war das dann eigentlich sowas wie ein Karriere-Selbstmord?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also Karriere-Selbstmord hat Oskar Röhler, glaube ich, eher mit anderen Filmen begangen, die er schon gedreht hat. Und er hat irgendwie schon so oft produziert mit Geschichten, nicht nur provoziert mit Geschichten, also nicht nur mit seinen Büchern, sondern auch mit seinen Filmen. Da ist er schon drüber hinaus, dass so ein Buch als Selbstmord zu bezeichnen wäre.
David Steinitz von der Süddeutschen Zeitung über Oskar Röhlers neuen Roman. Für ihn auch ein großer Spaß. Nun ist Selbstverfickung zudem ein wirklich obszönes Buch, bei dem Titel ja auch nicht anders zu erwarten. Ein Beispiel, da wird über Seiten hinweg Sex mit einer litauischen Prostituierten detailliert beschrieben. Es will und will nicht klappen. Am Ende dann doch noch ein einziger Kampf und Krampf. Provokation bringt eben Gehör und Auflage, das haben schon andere gewusst und eingesetzt. Reizworte helfen da immer, egal was man sagen will. Hauptsache, jemand hört zu.
Bruder. Nur noch Beute, nur noch Furzen, nur noch Krüppel im Business.
Es wird Zeit für was? Wieder ein paar Mütter zu ficken.
Wer Fäkalsprache benutzt oder verbal Frauen und Behinderte diffamiert, schießt sich schnell ins Aus. Rhetorisch wie gesellschaftlich. Für deutsche Gangster-Rapper wie Kollega und Co. sind diese sprachlichen Mittel aber unverzichtbar. Kein Song ohne ein paar wohlfeile Bitches, Fotzen und Mütterficker. Die Bad Words rattern wie ein Maschinengewehr. Durch die hämmernden Beats und die pure Geschwindigkeit entsteht ein akustischer Strudel mit Breitenwirkung. Am Ende zählen keine einzelnen Aussagen mehr, sondern die Zahl und die Härte der Tiefschläge. So funktioniert verbale Provokation, nicht nur in der Musik. Die verbale Provokation geschieht nicht spontan. In der Regel ist sie ein sorgfältig geplanter sprachlicher Akt. Um zu provozieren, braucht sie aber trotzdem einen Überraschungsmoment. Das liegt meist in ihrer Heftigkeit. Unerhört sowas. Das geht jetzt aber zu weit. Oder doch nicht? 1991 las der Lyriker Urs Allemann beim Bachmann-Preis in Klagenfurt seinen neuesten Text vor. Der Titel Babyficker. Kurz zum Inhalt. Ein Ich-Erzähler, umgeben von mit Babys gefüllten Waschkörben, variiert immer und immer wieder den Satz: Ich ficke Babys, also bin ich vielleicht. Rollenprosa? Ausdruck einer sprachlichen Obsession oder einfach eine Schweinerei? Vor allem ein Text, der in höchster Konsequenz als Provokation gedacht und geschrieben wurde, brachte es Jurymitglied Helmut Karasek auf den Punkt. Der Babyficker gewann einen Preis und Allemann den Nimbus des Skandalautors. Durch verbal provozierende Aussagen entsteht ein Strudel der Aufmerksamkeit. Trägt die Botschaft nicht allein, dann trägt mit Sicherheit das Klangvolumen. Nirgendwo ist dieser anziehende, alles vereinnahmende Effekt so gut zu beobachten wie in der Politik. Eine schockierende verbale Entgleisung übertönt schnell jede rationale Debatte, wobei der Zug hier meist ganz absichtlich zum Entgleisen gebracht wird. Dazu braucht es noch nicht mal Fäkalsprache. Scheinbar alltägliche Wörter provozieren und ätzen viel wirksamer. Ob Thilo Sarrazin von kleinen Kopftuchmädchen spricht oder eine AfD-Landtagsfraktion sich über den Multikulti-Wahn der Gutmenschen verbreitet, die Provokation kommt an, wird wahrgenommen und aufgegriffen. Nebenbei nutzt der geübte Provokateur seine verbalen Ausfälle noch dazu, sich selbst als unschuldiges Opfer darzustellen und alle anderen als Täter. Als Gipfel verbaler Provokation gelten Nazi-Vergleiche. Aus allen Bereichen des politischen Spektrums wurden sie schon angeführt und abgeschossen. Vielleicht, weil sie sich in ihrer Strudelwirkung nur noch schwer überbieten lassen. Auch hier gilt, je weiter hergeholt, desto besser. Das hat zum Beispiel der Schweizer Politiker Thomas Müller vorgemacht. Als der damalige deutsche Finanzminister Per Steinbrück das Schweizer Bankensystem kritisierte, schoss Müller mit einem auf Steinbrück gemünzten Nazi-Vergleich zurück.
Er erinnert mich an jene Generation von Deutschen, die vor 60 Jahren mit Ledermantel, Stiefel und Armbinde durch die Gassen gegangen sind.
Was haben Schweizer Banken oder ein deutscher Finanzminister der 2000er Jahre mit marschierenden Nazischlägern zu tun? Die Antwort: nichts. Und trotzdem baut er sich wieder auf, der Strudel der Aufmerksamkeit. Verbale Provokation ist ein zuverlässiges Mittel, um nichts zu sagen und trotzdem gehört zu werden. Auf der Bühne, im Plenarsaal oder einfach nur abends in der Kneipe.
Thorsten Schweinhardt, Sie hören HR2 der Tag, Selbstverfickung, das Kulturett-Syndrom. Über den ersten Teil des Titels haben wir gesprochen, wenden wir uns dem zweiten zu. Da sind wir Ihnen ja noch schuldig zu erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Tourette, eine Erkrankung des Nervensystems, äußert sich in nervösen Ticks. Das sind zum Beispiel unwillkürliche Bewegungen und Laute, Dauerhüsteln oder Grimassenschneiden, in unserem Fall geistige Zuckungen, das Herausschleudern von sexuellen Obsessionen, von Schimpfworten. Professor Olaf Kramer ist Rhetoriker an der Uni Tübingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Kramer, wenn da immer wieder von Ständern die Rede ist, von herrlichen Titten, kaputten Tunden und offenbar türkischen Arschlochbedienungen, dann kann man das ja moralisch anstößig finden, unanständig. Aber ist das am Ende dann nicht auch nur eine altbekannte rhetorische Strategie?
Naja, in der Tat, die Verfahren, die da eingesetzt werden, sind altbekannt und sind schon in der Antike beschrieben worden. Also wenn man in diesen Strudel hineinkommen möchte, dann braucht man also Übertreibungen. Man muss schauen, was ist einer Gesellschaft tabuisiert, das greift man dann möglichst heraus, übertreibt das, sagt das nicht nur einmal, sondern packt das in Wiederholungsschleifen hinein. Und wenn das dann sehr kunstvoll und ästhetisch gemacht wird, kriegt das fast sowas wie eine musikalische Partitur dieser Übersteigerungen, die sich dann immer wieder in Variationen wiederholen. Und schon habe ich einen sehr starken Effekt.
Und wo ist der Punkt, wo Sie sagen, Provokation als rhetorisches Stilmittel funktioniert? Und wo wird der Bogen dann überspannt?
Nun ja, das ist immer sehr kontextabhängig, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es kann ein sehr passender Aspekt gefunden werden in einem Thema, wo man sagt, dieser Tabubruch, der da stattfindet, hat wirklich fast eine Aufklärungsfunktion. Also, und das ist in der Literatur manchmal der Fall. Also jemand wie Thomas Bernhard arbeitet auch sehr stark mit dieser Art Übertreibungen, Beschimpfungen und hat damit wirklich dann auch durchaus ein politisches Programm, also erreicht etwa eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Österreich, dann ist es gelungen. Es kann aber auch sein, dass es nur um des Effektwillens passiert, dahinter sich keine Botschaft verbirgt und es auch nicht kunstvoll umgesetzt ist, sodass man daran sprachlich irgendwie Gefallen finden kann. Und dann hat es für mich keinen besonderen Wert.
Wie macht man das denn, etwas Obszönes, Skandalöses an die richtige Stelle zu setzen? Denn da muss es ja hin.
Nun, ich brauche dafür eigentlich Urteilsvermögen. Ich muss sehr gut einschätzen können, was passiert da gerade in einer Debatte, in einer Diskussion, und muss dann in der Lage sein, den richtigen Moment zu fassen und dann eben loszuschlagen. Ich könnte mich im Grunde vorbereiten, indem ich mich frage in der Vorbereitung in dieser Gruppe, mit der ich es dazu tun habe, was sind Themen, die besonders tabuisiert sind, auf welche Themen springen die an? Und dann suche ich mir die raus und bringen Sie dann in möglichst starker Formulierung, mit möglichst großer Übertreibung, dann habe ich eine gute Wirkung. Ich kann auch sehr ad hominem gehen, das heißt, ich kann Attacke natürlich gegen einzelne Personen richten. Auch das schafft dann starke Effekte, wenn man es darauf achtet.
Und funktioniert das mit einzelnen Wörtern, mit vielen Fix und Fax, mit vielen Gemeinheiten, Tabu-Wörtern? Reichen da einzelne Wörter alleine schon aus oder muss ich das durchziehen?
Wenn es gut gewählt ist, dann kann auch ein einzelner Ausdruck oder eine ganz kurze Formulierung funktionieren. Das ist dann aber noch nicht unbedingt ein ästhetischer Effekt, wie wir ihn jetzt hier im Roman haben. Also da würde ich dann sagen, literarische Qualität hängt dann schon eben auch daran, dass man kunstvoll damit umgeht und dass es also einen bestimmten Rhythmus bekommt und Steigerungseffekte, eine bestimmte Dramatik, dann ist dieser ästhetische Effekt gegeben. Aber um in einer Gruppe zu provozieren, kann ein einzelnes Wort reichen.
Nun hat ja schon Karl Kraus in seinem berühmten Pamphlet von jenem Heinrich Heine geschrieben, der der deutschen Sprache so sehr das Mieder gelockert habe, dass heute alle Kommis, also sprich Jens und Kunz, an ihren Brüsten fingern könnten, hat er geschrieben. Nutzt sich dann das auf Dauer nicht ab?
In der Tat gibt es Abnutzungseffekte. Also man kann einen kleines Beispiel, nehmen ein Wort wie geil, hatte vielleicht vor 20, 30 Jahren noch Provokationskraft und ein Roman, der geil als Titel gehabt hätte, hätte Aufmerksamkeit erzielt und vielleicht eine Radiosendung oder noch mehr gekriegt. Heute muss der Roman schon Selbstverfickung heißen, damit das passiert. Also insofern gibt es Abnetzungseffekte. Zugleich sehe ich aber auch oder beobachten wir natürlich auch einen sehr starken Trend zur Political Correctness, also zur Kontrolle von Sprache. Und dadurch wird Provokation natürlich auch in gewisser Hinsicht wieder leichter. Also wenn die Political Correctness viele Redeverbote erteilt, viele Themen tabuisiert, entsteht plötzlich wieder ein großer Bereich, in dem Provokation möglich ist.
Also muss man da nicht in Zukunft immer die Dosis noch höher ansetzen, um noch gehört zu werden?
Nein, ich denke nicht. Also gerade über diesen Political Correctness Aspekt können manchmal inzwischen ja wirklich Kleinigkeiten reichen, um eine heftige Provokation zu erzielen.
Nehmen wir folgende Situation, eine Kulturparty. Man möchte sich gerne mal so richtig auslassen. Was wäre das planvolle Tourette- und Kulturette-Syndrom? Wie stellt man es an?
Also ich würde mir ein einzelnes Opfer raussuchen, denn das ist einfacher als die Gruppe zu beschimpfen. Und dann setzt man ein mit einer einzelnen Beschimpfung. Und dann ist es aber wichtig, dran zu bleiben, immer wieder zu variieren und zu versuchen, noch eins draufzusetzen, auch wieder zu wiederholen. Also wenn ein Begriff mehrfach vorkommt, das schafft ja auch Rhythmus in einer sprachlichen Äußerung. Und dann kann man eine ziemlich gute Beschimpfung hinkriegen, wenn man es denn drauf anlegt.
Professor Olaf Kramer, Rhetoriker an der Uni Tübingen, über wohlberechneten Tabubruch aus sprachlicher Warte. Vielen Dank. Dieser Hedonist Gregor Samsa, der Frauen mit Ausnahme seiner Tochter genauso verachtet wie den Schmutz der Macht oder den Dreck der Stadt, der lässt sich nicht nur über Kleingeister aus, er hasst auch Ausländer.
Der als Wachmann getarnte Gorilla starrte immer noch vom Eingang des KDW zu ihm rüber. Gregor löste seinen Griff von der Laterne und schwankte absichtlich direkt auf ihn zu. Der Gorilla erwachte aus seiner finsteren Trance und baute sich vor ihm auf. »Siehst du nicht, das noch geschlossen?« pöbelte er in gebrochenem Deutsch. Gregor setzte sein feines, überlegenes Lächeln auf und musterte das Exemplar erst einmal. Es sah von nahem noch mehr wie ein Halbaffe aus, klein, gedrungen, niedrige Stirn, eng stehende, böse glotzende Augen. Gregor musste lachen, so stereotyp war seine Erscheinung. »Was?« rief der Mann heiser und starrte ihn drohend und hasserfüllt an. Gregor bekam Lust, ihn zu foltern. Er stellte sich vor, ihn in einem kleinen, engen Käfig zu halten, natürlich nackt, sich auszumalen. Was er dann mit ihm machen würde, da war seiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Er nahm sich vor, diesbezüglich noch einmal American Psycho und die 120 Tage von Sodom zu konsultieren. »Du bist ein Untermensch, weißt du das?« flüsterte Gregor so leise, dass der andere ihn nicht verstehen konnte. »Deine Stirn ist so niedrig wie die eines Affen. Wo soll da nur der Intellekt eine Chance haben, hm?« Der Primat starrte böse zurück. Er machte den Eindruck, als wolle er am liebsten sofort zuschlagen, aber das durfte er ja nicht. Er war schließlich Wachmann und hatte einen Job zu verlieren. Gregor beobachtete genussvoll das Kräftezerren in dessen Innern. Hier konnte man gut den dünnen Firnis der Zivilisation studieren.
Oskar Röhlers Selbstverfickung, der Protagonist voller Verachtung. Sie hören HR2, der Tag. Hauptsache laut muss die Provokation sein, haben wir vorhin bei Thorsten Schweinhardt gehört. Rainer Dachselt beschreibt uns nun, dass sie außerdem entschlossen sein muss, unversöhnlich, mit Biss. Aber ist das heute nicht total verloren gegangen?
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?
Und ob ich das kenn, Erich Kästner, der hat noch kein Blatt vor den Mund genommen, der hatte Haltung.
Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort.
Genau, wer traut sich heute noch so knallhart die Wahrheit über Deutschland zu sagen? Also gut, so richtig militaristisch kommt mir das Land heute nicht mehr vor, eher im Gegenteil. Aber das liegt doch bestimmt nur daran, dass ich nicht mehr diesen unversöhnlichen Blick auf die Verhältnisse habe. Ich, kleiner Spießer, denke rotbackig darüber nach, ob ich im Frühling einen Birnbaum pflanzen soll, anstatt mich mal zu fragen.
Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt?
Bertolt Brecht, der war auch unversöhnlich. Gut, diese Sätze beziehen sich auf das Wüten der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Aber sind die Zeiten denn heute anders, hm? Ja, sie sind anders, sagt der haltungslose Wurm in mir. Denn nichts ist schwieriger und erfordert mehr Charakter, als sich offen im Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein, Tucholsky, auch einer mit Haltung, oder Ernst Busch.
Das Lied vom Kompromiss, März 1919.
Ha, dieser Hohn und wie er die Kompromissler dann fertig macht.
Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten.
Läppisch. Und heute wollen sie schon wieder eine große Koalition schließen. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Gut, schon wieder ursprünglich anders gemeint, aber eben schön unversöhnlich. Weg mit dem faulen Frieden und Klartext singen.
Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kompromiss.
Genau wie heute. Da hilft nur Bürgerkrieg, sage ich. Denn ein Kerl muss eine Meinung haben, Alfred Döblin, und niemals auf seine innere Kompromisslerstimme hören, auch wenn die dazwischen winselt. Diese kompromisslose Kämpferei hat doch die erste deutsche Republik erst zugrunde gerichtet. Maul halten, haltungsloser Schweinehund da drinnen, klare Kante zeigen für, gegen was bin ich denn? Ach ja, Trump und das alles. Klare Kante gegen US-Imperialismus.
Go home, ami, ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein.
Das sitzt. Gut, was der aufrechte linke Ernst Busch da singt, das würde dem aufrechten rechten Björn Höcke sicher gut gefallen. Ich wollte ja auch eigentlich linke Haltung zeigen, aber muss man denn für Haltung überhaupt wissen, ob man links oder rechts ist? Quatsch, das Motto ist doch, sei was du willst auf der Welt, aber habe den Mut, es ganz zu sein. Leo Schlageter. Schon wieder ein Rechter. Aber egal, Hauptsache nicht dieses einerseits und andererseits. Dieses schale Kompromisslertum. Hauptsache Kampf, Entscheidung und Entschlossenheit. Es kommt eben nicht darauf an, was ich sage. Es kommt auf die Haltung an. Und darum schleudere ich meiner Zeit entgegen, was ihr Hugo Ball zu sagen hat. Der allerunversöhnlichste Dichter des 20. Jahrhunderts. Jolifanto, Bambla und Fallu.
Bambla, o Pauli Bambla.
Biss und Entschlossenheit, die vor allen Dingen im Rückblick ihren Reiz für manche haben. Statt dieser ganzen heutigen Beliebigkeit, dem Anything Goes, Wischi-Waschi wurde damals angeblich richtig an- und zugepackt. Heute stattdessen ein vermeintliches Meinungsdiktat, immer gerne angeführt in diesem Zusammenhang, das Diktat der 68er. Auch bei Oskar Röhler ist da diese Wut auf rigide Sprech- oder Denkvorgaben, auf die, die sich immer ach so sicher moralisch auf der richtigen Seite fühlen. Jürgen Kaube ist einer der vier Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zuständig für das Feuilleton. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kaube, so wüst und aufgebracht über das sogenannte Establishment herzufallen, ist das schlimm? Das wird man doch nochmal sagen dürfen.
Ja, man kann es machen, aber die Frage ist ein bisschen, mit welcher Intensität und ob einem noch was anderes zur Welt, in der wir leben oder zum Land, in dem wir leben, zur Gesellschaft einfällt. Und wenn das dann auf beiden Seiten, also sowohl der Linken wie der Rechten, nur noch die Trompete erklingt, dann nutzt die sich nicht nur selber sehr stark ab, man ermüdet, sondern man hat auch den Eindruck, es entsteht ein gesellschaftliches Klima. Sie hatten es ja gerade in dem Beitrag der Kompromissunfähigkeit, und für eine Demokratie ist das einigermaßen schlimm.
Warum ist das überhaupt gerade so angesagt, auf dem Mainstream rumzuhacken?
Ja, nun, zum einen gibt es ja diese Idee, die vielleicht auch einen Sitz in der Wirklichkeit hat, dass wir schon sehr lange von der Mitte regiert werden, von einer sehr großen Mitte, von einer sehr breiten Mitte. Die Kanzlerin Merkel ist da einschlägig und viele sprechen dann auch von einer Sozialdemokratisierung aller Parteien oder einer Vergrünung aller Parteien. Also eine riesige Mitte, die dann irgendwie 70-75% der Wähler umfasst. Und dann heißt es dann, dadurch werden dann die Ränder stark. Wobei dagegen ja gar nichts zu sagen wäre, wenn die Ränder selber Position hätten und nicht nur Negation. Wir haben ja zum Beispiel in der Kanzlerwahl dieses berühmte konstruktive Misstrauensvotum. Also man muss eigentlich was anbieten, wenn man gegen etwas ist. Und das scheint aber so ein bisschen aus der Übung zu geraten. Und ein anderer Punkt könnte vielleicht sein, dass durch die Digitalisierung der öffentlichen Meinung, ganz stark Internet, Twitter, kurze Mitteilungen, schlagworthaftes, sich austauschen, eigentlich nicht miteinander sprechen, sondern sich einander bestätigen und auch ein bisschen vielleicht Panik bei den Restmedien, also bei den klassischen Medien, wie man dann vielleicht sagen würde, also Fernsehen, Radio vielleicht, vor allem aber auch Zeitungen, das Gefühl, man muss die Lautstärke erhöhen, um noch gehört zu werden bei so vielen Medien. Und diese allgemeine Lautstärkeerhöhung, naja, das ist wie in einem Restaurant. Wenn jeder die Lautstärke erhöht, ist es am Ende ein richtiges Gebrüll.
Also heute angeblich nervtötende Beliebigkeit, da wollen einige weg davon. Und das ist der Moment der Sehnsucht, von dem wir bei Rainer Dachsel gerade gehört haben, zurück in eine Zeit mit vermeintlich klareren Konturen, Ecken und Kanten. Werfen uns also in alte Grabenkämpfe, wenn die neuen nicht taugen. Sie schreiben eine giftige, hoch ansteckende Krankheit. Warum?
Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, weil es wie soll man sagen, das Weltbild ein bisschen fiktiv macht. Also nehmen wir mal die in solchen Diskussionen ja gar nicht mehr zu vermeidende AfD. Also wir haben da eine Partei, die entsteht, die hat Position, die ist vielleicht auch durcheinander, sagt auch vieles, was einem nicht gefallen muss und auch nicht gefallen kann vielleicht sogar. Und dann sagt man, ja, jetzt kommen die Nazis in den Bundestag. Und man sagt, naja, historisch betrachtet nehmen wir mal die Nationalsozialisten im Jahr 1932, 600.000 SA-Leute hatten die hinter sich. Der historische Vergleich ist völlig grotesk. Ja? Was nichts gegen oder nichts für die Position dieser Partei sagt, sondern nur etwas gegen diesen historischen Vergleich. Warum wird er also gezogen? Da hat man den Eindruck, der wird gezogen, weil wenn das die Nazis sind, dann sind wir der Widerstand. Und das wertet die eigene Position moralisch ungeheuer auf. Und dann geht es nicht mehr um links-rechts, sondern um gut-böse. Und dann gibt es nur Feinde und eben Kompromissunfähigkeit. Und diese Aufwertung durch historische Vergleiche, man schreibt sich und redet sich dann so ins Heroische hinein. Ja? Und das ist auch ein bisschen, wie soll man sagen, das ist nicht nur ein bisschen unverschämt gegenüber den Opfern der damaligen Zeit. Es ist auch ein bisschen frech, weil man wird ja nicht einfach dadurch Tucholsky, dass man die anderen als Nationalsozialisten beschämt. Tucholsky hatte noch andere Qualitäten als gegen die Nationalsozialisten zu sein. Sondern es ist auch, wie soll man sagen, es macht die Debatte, es verdummt, würde ich sagen, die Debatte auch einfach. Es wird dann sehr primitiv. Man tauscht nur noch Meinungen aus und ethische Positionen, haut sich Werte um die Ohren. Das übrigens auch von der anderen Seite, die dann sagen, das versiffte 68er Deutschland, wo man, wenn man in diesem Land herumschaut, viel, viel sieht, was gar nicht auf 1968 zurückzurechnen wäre.
Es klingt ja in Ihrer Wortwahl schon an, wenn Sie sagen Widerstand, Feinde. Es geht um Kampf. Sie nennen das aggressive Nostalgie, diese sich in Pose werfen, die politische Kostümierung. Was sagt das aus über unsere Auseinandersetzung mit der Gegenwart?
Naja, sie ist ein bisschen einfallslos geworden. Also man kann ja sehr viel im Grunde genommen beobachten an der Welt, an der wir leben. Nehmen wir Europa, nehmen wir das deutsch-französische Verhältnis, nehmen wir die Energiepolitik oder meinetwegen auch die Schulen. Aber es ist dann sehr leicht und vereinfacht sie ungeheuer, das alles auf solche krassen Gegensätze des Dafürs und Dagegen zu bringen. Ich würde sagen, es ist eine Fantasielosigkeit der Sprecher. Also es mangelt an Intelligenz, an Interesse für Empirie, an Interesse für die Zwischentöne. Und man ist dann auch schneller fertig mit seinem Text. Ich meine, so ein Tweet, der irgendeine Sache attackiert oder jemand anderen auf die Schulter klopft, tja, das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Wir sehen es an Donald Trump. Dann ist Denken und Sprechen fast das Gleiche. Das vereinfacht die Sache, macht es aber als im Schallraum der Öffentlichkeit sozusagen ungeheuer eintönig.
Der Fun des Hassens, schreibt Moritz von Uslar über Oskar Röhler, Negativität scheint eine Wahnsinnsenergie und Kraft zu haben.
Ja, wobei ich gegen Negativität als solches gar nichts hätte. Negation ist ein Lebenselement von Diskurs, aber man lehnt dann Argumente ab und nicht Personen oder ganze Gruppen. Und vorher muss man selber ein Argument haben. Also ich würde eher sagen, die Form der Negativität rutscht dann so ein bisschen ins Primitive und ich will jetzt selber nicht pauschalieren, das wäre ja ein Widerspruch in sich. Natürlich gibt es auch noch andere und differenzierte Stimmen, aber wenn der Lärm so stark ansteigt, hat man ein bisschen den Eindruck, es ist schwieriger, sie zu Gehör zu bringen. Und wenn man so will, eine vernünftige Negativität, die das Element von Öffentlichkeit ist, auszuüben.
Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Chef des Feuilletons, haben Sie vielen Dank. Oskar Röhler hat da also mal alles rausgebrettert, geschrien, gewettert, beschimpft und geschimpft auf Emigranten, politische Korrektheit und den Kulturbetrieb sowieso. Vielleicht irgendwie und irgendwo ja auch auf sich selbst. Folgen wir weiter der Suada, seiner Hauptfigur Gregor Samsa, der sich zeilenlang auch über zu kleine Nasenlöcher auslassen kann. Nun berichtet er von seinen Erfahrungen auf dem Filmset.
Gregor hatte mittlerweile den Kuhdamm erreicht. Noch immer resoniert er über das Filmgeschäft. Das Schlüsselproblem, weshalb die Filmherstellung jede Magie für ihn verloren hatte, war sein Ekel und seine Verachtung gegenüber jenen, die sich als Künstler ausgaben, aber nie ein Buch in die Hand nahmen, außer es handelte sich um einen Bestseller, dessen Filmrechte man kaufen wollte. Das Lesen von Büchern war eine sehr feine und delikate Sache. Es erforderte ein gewisses Außenseitertum, ein Abseitsstehen, ein Hang zum Alleinsein. Das Filmgeschäft hingegen bestand in der Regel aus Herdenvieh. Sie rotteten sich gern zusammen, weil sie sonst mit ihrer Zeit nichts anzufangen wussten. Auf die Idee, sich zurückzuziehen und zu lesen, kamen die wenigsten, denn das machte man nur aus uneigennützigen Gründen. Man geriet in den Bann der Literatur, weil man fasziniert und überwältigt war von der Sprache, von der Form, von der Weltsicht des Autors. Die Pragmatiker des Filmgeschäfts suchten nur das Banale. Bestseller, die sie zu Geld machen konnten. Das hatte zur Folge, dass sie selbst Brecht und Thomas Mann, die zum Grundgepäck der Oberstufe gehörten, nicht kannten, weil sie in dieser Zeit lieber Fußball gespielt oder sich Filme mit Bud Spencer angeguckt hatten. Sie suchten nach Büchern mit Helden für ihre blöden Filmchen, die sich als Identifikationsfiguren für den Normalverbraucher eigneten, Normalos, wie sie selbst es waren. Deutsche Gegenwartsschriftsteller kannten sie nicht. Die Klassiker überließen sie biederen Handwerkern, die sie im Seniorenstil mit mittelmäßigen Mimen brav nacherzählten.
Gregor Samsa aus Oskar Rühlers Selbstverfickung, denn mit niemand Geringerem als Gregor Samsa aus Kafkas Verwandlung beginnt und endet der Roman, zu guter Letzt zwar nicht als Käfer, so doch immerhin kriechend. Das Buch strotzt nur so vor Querverweisen. Bret Easton Ellis und Schiller sind auch dabei. Verweisen möchten wir aber auch auf die klassischen Vorgänger Rühlers, die Grantler, Hasser, die Bad Boys des Literaturbetriebs oder Schocker, wie in diesem Fall Reinhard Götz.
Der Ingeborg-Bachmann-Preis 1983. Am Lesepult sitzt Reinhard Götz und liest seinen Text vor. Doch plötzlich holt er eine Rasierklinge heraus und fährt sich damit an den Kopf.
Ihr könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Ihr foltert's mich, ihr Schweine, derweil ich doch bloß eines wissen möchte, wo oben, wo unten ist und wie das Scheißleben geht. Wie geht das Scheißleben? Wenn es mir keiner sagt, dann muss ich es eben tun, das Schreien. Laut werde ich schreien, bis mir die Angst vergeht und ich schreie nichts Künstliches daher, sondern echte Schreie, die mir blutig bluten.
Und das Blut tropft von der Stirn auf den Text. Ein kleines Rinnsal, das sehr schnell das Papier bedeckt. Hier ist alles versammelt, was der Poet Maudit, der Außenseiter, Rebell und Provokateur, in seinem Arsenal hat. Die offene Beleidigung, Kraftausdrücke, die Behauptung, dieses Ich stehe gegen euch, also gegen die ganze Welt. Der Einsatz von Körpersäften aller Art, der Rekurs auf ein wahres Leben, das nur das künstlerische Ich erreichen kann. Zwei Themen stechen dabei hervor. Die Außenseiterposition, die zwingend eingenommen werden muss, und etwas Existenzielles, Vitales, das hervorbricht. Der Prototyp des Poet Maudit wurde im Mittelalter geboren. François Villon und nach ihm der Benediktiner und Arzt François Rabelais forderten die hochwohlgeborene offizielle Gesellschaft des 15. Jahrhunderts mit deftigen Sottisen heraus. Rabelais drohte ihnen:
So brenne euch das St. Antonsfeuer, fahr euch der Donnerkeil in den Arsch, fress euch der Krebsschaden ans Hinkebein, pack euch der Blutschiss, der Rotlauf und die Krätze soll euch plagen. In Schwefel und Feuer sollt ihr umkommen und von der Erde verschlungen werden, wenn ihr nicht fest und unerschütterlich alles glaubt, was ich euch erzählen werde.
Hier findet sich wieder die Frontstellung des richtigen und guten Ich gegen das falsche und schlechte Euch, die sich durch die Jahrhunderte des Provokateurs zieht. Aber bei Rabelais war damit noch die Volkskultur der Marktplätze, des Karnevals und der Kneipen gemeint, also der Orte, wo das Volk derb und deftig über eine ondulierte und verfettete Oberschicht herzog. Rabelais' Flüche und Witze waren Teil einer kollektiven Gegenkultur. Mit der bürgerlichen Gesellschaft wurde zunehmend individueller, provoziert und gestänkert. Die literarische Bohème bot in den Großstädten zwar noch so etwas für einen künstlerischen Rahmen und Freundschaften, aber letztlich waren es heroische Einzelne, die nun die Gesellschaft herausforderten. Paul Verlaine etwa war bereits in jungen Jahren das schwarze Schaf der Familie. Und später setzte er alles daran, das schwarze Schaf von ganz Frankreich zu werden. Diesen Rang lief ihm jedoch schnell sein Freund und zeitweiliger Liebhaber Arthur Rimbaud ab. In einem seiner letzten Texte, Eine Zeit in der Hölle, schrieb dieser:
Ich, der sich Magier oder Engel genannt hat, losgesagt von jeder Moral, ich bin der Erde zurückgegeben, eine Pflicht zu suchen und die raue Wirklichkeit zu umarmen. Ich müsste meine eigene Hölle haben für den Zorn, meine Hölle für den Hochmut und die Hölle der Zärtlichkeit, ein ganzes Konzert von Höllen.
Das höllische Konzert des Poet Maudit wurde dann im 20. Jahrhundert wieder vielstimmiger gesungen. Die Provokationen fanden in der Popkultur statt, in Literatur und Musik, bei Charles Bukowski und Jim Morrison, Michel Houellebecq oder im Punk. God save the Queen, the fascist regime, it made you a moron. Und wieder heißt es, bei euch da drüben, bei den Reichen, Etablierten, Saturierten, herrscht in Kopf und Seele das nackte Elend. Ihr wisst es nur nicht, wollt es auch gar nicht wissen, doch jetzt komme ich, der große Seher und Außenseiter, und ich sage es euch so laut und deutlich, dass ihr es gar nicht überhören könnt. Sendungsbewusstsein war bei dem Poet Maudit schon immer dabei.
Mario Scala, wir haben gehört, der Reiz der Poet Maudit liegt auch darin, dass sie rabiat, grob, aber darin auch frisch und neu und existenziell sind. Professor Jochen Hörisch ist Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piroth.
Herr Professor Hörisch, der Oberschimpfmeister, der einem da ansonsten noch einfällt, der Name ist schon gefallen, Thomas Bernhard, Peter Handke könnten wir noch anfügen mit der Publikumsbeschimpfung oder Elfriede Jelinek, Charlotte Roach mit Feuchtgebiete und diesem ganzen Hygienewahn und Selbstekel. Andererseits scheint es doch so, dass der Kulturbetrieb solche Provokationen gierig aufnimmt und geradezu danach lechzt.
Ja, das galt schon für die Zeit, in der Goethe dabei war, Frankfurt zu verlassen, um einen berühmten Frankfurter, die Sendung kommt ja aus dieser Stadt, zu nennen. Kurz bevor der Minister wurde und Geheimrat, schrieb Goethe Hanswursts Hochzeit. Und da guckt man sich das Inhaltsverzeichnis und das Personenverzeichnis an und denkt, das darf nicht wahr sein. Da kommt vor ein Hans Arsch von Rippach, eine Frau Matzfotz von Dresden, ein Peter Sauschwanz, ein Schweinigel. Ich würde mich nicht trauen, dergleichen Worte in den Mund zu nehmen, wenn es nicht authentische Goethe-Zitate wäre. Also auch Goethe in dieser Liga macht eigentlich das große Programm mal so richtig die Sau rauszulassen. Er braucht das offenbar, bevor er Klassiker werden kann.
Und das mit dem Arsch dann auch im Götz von Berlichingen mit verficktem irgendwas um sich zu werfen, solche kraftvollen Ausdrücke haben offenbar ein ganz großes Potenzial. Das merkt man ja schon alleine, wenn man sich die Reaktion von Erwachsenen anschaut auf unflätige Worte ihrer Kinder.
So ist es. Ich glaube aber, dass wir diese Kultur entwickelt haben, genau das zuzulassen. Ich denke, zumindest wenn wir betrunken sind, haben wir alle mal die ganz große Lust, die Sau rauszulassen. Und dann wissen wir, dass was bei Kindern noch erziehungsmäßig abgetrieben werden kann, ab einem gewissen Erwachsenenalter darf man das nicht mehr. Aber wir sind ja alle zugleich fasziniert davon, wenn Künstler, die ja in der Regel auch Künstler deshalb sind, weil sie bestimmte Kontrollsysteme und Hemmungsmechanismen ausschalten können, wir aber besser erzogen sind, dann machen wir also die lustvolle Erfahrung, der traut sich, die Sau rauszulassen, würde ich auch gerne mal machen. Zugleich aber fühle ich mich in gewisser Weise stilistisch und moralisch überlegen. Meine These wäre also, dass diese Art und Weise der enthemmten, beleidigenden, ordinären, obszönen Rhetorik so etwas ist wie ein Immunsystem für unsere Kulturen. Wir empfinden diesen Stich wie eine Impfung. Das tut weh, das ist zugleich aber insofern lustvoll, als wir wissen, dass wir damit auch was abwehren. Wir lassen das Böse zu, das Untersagte zu, damit wir einigermaßen frei weiterreden können und uns ein Überlegenheitsgefühl noch gegenüber Künstlern erlauben können.
Also die Auskotzerei mit heilender Kraft. Sie sagen, wir fühlen uns dann gleich besser und überlegen, wenn ein anderer alle Sicherungssysteme vergisst. Aber es ist ja offenbar nicht nur dieser Blick von oben herab. Da schwingt ja auch unheimlich viel Bewunderung mit, wenn jemand so dionysisch und enthemmt unterwegs ist.
Ja, Sie haben das Leitwort genannt, dionysisch. Denken wir an den Zusammenbruch von Nietzsche, der sich ja nun bewusst als Dionysiker stilisiert hat. Dionysos feiert die absonderlichsten Orgien und hat wirklich das Programm der vollkommenen Enthemmung bis zum Äußersten getrieben. Und diese Lust, sich preiszugeben, diese Lust, ein anderer zu sein, diese Lust, die Grenzen aufzusprengen, die ist uns, glaube ich, allen vertraut. Aber keine Kultur kann das auf Dauer zulassen. Und also brauchen wir Leute wie Goethe und Oskar Röhler, der ja auch immer zeigt, dadurch, dass er sehr schöne, wie wir Literaturwissenschaftler das nennen, Intertextualitäten mit einbaut, zugleich also auch ein Poeta Doctus ist, dass gerade dieser Poeta Doctus, dieser gelehrte Mensch, der mit den Verweisungen souverän arbeiten kann, eben auch das Gegenprogramm parat haben kann. Mit Nietzsche zu sprechen gehört zu Dionysos, immer als Gegenfigur der Apoll. Und Leute, die so drauf lospöbeln, wie die gerade von Ihnen genannten, die provozieren gewissermaßen obligatorisch das apollinische Gegenprogramm. Programm. Das ist ihre großartige Leistung. Wahrscheinlich ist Oskar Röhler jetzt einigermaßen entsetzt, wenn ich sage, mein Lieber, toll gemacht und du bist ein sehr gelehrter Mann, aber Goethe war dir voraus, nicht nur im chronologischen Sinne. Du bist absolut auf dem klassischen Programm und bist gerade nicht derjenige, der dagegen revoltiert, sondern der dieses Klassikprogramm stabilisiert. Wahrscheinlich fühlt er sich dann beleidigt, aber die Funktionsbeschreibung, bei der bleibe ich.
Wie hat sich das denn mit den Provokationen im Laufe der Literatur- und Kulturgeschichte entwickelt? Bei Rimbaud waren das vielleicht noch Absinth und freie Liebe. Heute kann einen doch eigentlich kaum noch was schrecken, oder? Was ist denn schon verfemt und verkommen?
Nun, es ist wirklich verdammt schwierig, heute noch was absolut Verfemtes, Verkommenes zu machen. Wir haben ja, und da können wir uns selbst auf die Schulter klopfen, eine extrem liberale Kultur entwickelt. Das hat sich auch als produktiv erwiesen. Und insofern sind wir, glaube ich, ganz gut beraten, nicht mit juristischen Mitteln, Beleidigungsparagraphen und dergleichen mehr gegen Kunst vorzugehen. Das große Problem ist natürlich dies, dass wir heute alle alternativ sind, dass wir alle frech sind, dass wir alle subversiv sind, dass wir alle Nonkonformisten sind, dass keiner mehr zum Mainstream gehören will. Wir sind mit dem Wort von Norbert Bolz alle Konformisten des Andersseins. Wenn wir uns und unsere Zuhörer fragen, seid ihr Mainstream-Leute, dann wären die beleidigt, wenn man unterstellt, dass die mit Ja antworten. Man muss aber die Paradoxie bedenken, dass es dann der Mainstream ist, Nonkonformist zu sein und Querdenker zu sein. Und auch dies merken wir ja, Leute wie Röhler sind ja in guter Gesellschaft zwischen François Villon und Gargantua und Pantagruel und Rimbaud und eben auch Goethe. Also wir merken, dass mit diesem Beleidigungs- und ordinären Programm eine Paradoxie geschaltet wird. Was Röhler und andere machen, ist ja ordinär im doppelten Wortsinne. Es ist ordinär im Sinne von Obszönitäten, die zugelassen sind. Es ist aber auch ordinär in dem Sinne, dass es in gewisser Weise ein allgemeines, in dem Sinne also ein ordinäres Programm ist.
Stichwort Mittelmäßigkeit, da macht eine neue Vokabel eines indisch-amerikanischen Bloggers die Runde. Premium Mediocre, also Premium Mittelklasse, bis zur Economy hat man es geschafft, aber ganz vorne ist man dann halt auch nicht angekommen. Mit den Eliten aufzuschließen, das wird auch nichts. Passt dieses Mittelmaßgeschimpfe von Röhler also wunderbar in diese Zeit?
Ja, es passt ganz wunderbar rein. Literaturwissenschaftlich gesprochen ist ja der Ausdruck Premium Mediocre ein Oxymoron, also ein hölzernes Eisen, ein rundes Quadrat, also etwas, was es gar nicht geben kann. Aber ich finde die Prägung sehr prägnant, dass man sagt, genau das ist die mittlere Kultur, dass sie gelernt hat, als Immunsystem ihre geimpfte Herausforderung in Form von übelsten Beleidigungen zuzulassen. Das ist keine exzentrische, sondern eine im Zentrum selbst angesiedelte Geste der späten, nennen wir sie getrost, postmodernen Kultur. Und die sollten wir nicht unter Wert handhaben. Der Unterhaltungswert ist ja auch relativ groß. Der Entlastungswert ist groß. Das sind psychische Reinigungsmechanismen, die da geschaltet werden. Also man kann eigentlich den Leuten, die diese Programme machen, nur dankbar sein, dass sie bereit sind, diese Leistung zu erbringen. Ich wäre zu konservativ, zu beamtet, zu alt. Freue mich sehr, wenn andere diese Rolle übernehmen und ich mich dann einigermaßen gut und hochkulturell etabliert fühlen kann, wenn ich Kommentare wie die, die ich gerade abgesondert habe, geben kann. Das ist eine gute Rollenverteilung, in der ich mich wohlfühle.
Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Vielen Dank. Die Süddeutsche hat über Oskar Röhlers ersten Roman geschrieben, Herkunft, angesiedelt in der Nachkriegsbundesrepublik. Ein Buch, das lesen muss, wer wissen will, wo wir hergekommen sind. Sein neuer Roman beantwortet wiederum die Frage, wo wir angekommen sind. Das war HR2 der Tag. Selbstverfickung, das Kulturett-Syndrom, nachzuhören in HR Info als Podcast oder in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth. Wir sind also am Ende unserer Sendung angekommen, aber auch am Ende der Geschichte von Gregor Samsa angelangt. In einen Käfer hat er sich allerdings nicht verwandelt.
Sein dritter und letzter Nervenzusammenbruch, bevor er seinen Status als Zweibeiner aufgab, hatte 2016 stattgefunden. Es war zugleich sein letzter spektakulärer Live-Auftritt als Performing Artist in der CFA-Galerie gewesen, wo er an selbstgebauten Puppen ein Massaker mit Kettensäge und Machete angerichtet hatte. Bei diesen Puppen handelt es sich um Personen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ihre Pappmaché-Köpfe waren Nachrichtensprecherinnen und Talkmasterinnen nachgebildet, die er mit rasender Wut abhackte und zertrat, um anschließend ein Blutbad an den mit Schweineblut gefüllten Kadavern anzurichten. Dabei schrie er, spuckte um sich, beleidigte die Gäste und stieß rechtsradikale Beschimpfungen aus. Als sei dies nicht genug, schlug er schließlich außer sich vor Wut sogar Purzelbäume und schiss und brunste am Ende der Nachrichtensprecherin in den abgehackten Kopf. Dann wurde er abgeführt und in die geschlossene Abteilung der Charité überwiesen, wo er einen Monat an der Gesprächsgruppe Ronald Frick teilnahm, bevor er als geheilt entlassen wurde. Schon auf dem weitläufigen Parkgelände der Charité allerdings brachte er sich auf alle Viere und robbte anschließend durch die Friedrichstraße, die Oranienburger Straße, wo er auf mehrere Bekannte traf, die ihn erst ungläubig anstarrten, es dann aber für besser hielten, das Weite zu suchen, robbte weiter bis in die Wohnung, um sich anschließend von seiner geliebten Tochter per Hundekurier nach Sizilien expedieren zu lassen.